der heutige Predigttext. Und Werner hat uns da ja schon den Text davor angegeben. Und wir werden nachher auch noch einiges drumherum hören um diesen Text. Steht eben auch in Jesaja 38 in den Versen 9 bis 20. Und er trägt die Überschrift: Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Und weiter heißt es: Ich sprach, nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren, und in der Mitte meines Lebens, da ich noch gedachte, noch länger zu leben, da sprach ich, nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Land der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis und bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber der Herr zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not. Tritt für mich ein. Was soll ich reden und was soll ich sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern seine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Mit diesem Lob des Hiskias endet das Gebet. Manchmal gibt es hier bei uns in der Salzstraße im Gottesdienst einen Lobpreis- und Anbetungsteil. Und ich frage mich, ob es im alten Tempel in Jerusalem nicht auch so ein Lobpreisteil im Gottesdienst gab. Und wie das wohl geklungen haben mag. Vielleicht war ja auch das Lied Hiskias ein Teil davon. Oder das Siegeslied der Deborah aus Richter 5 folgende. Musik jedenfalls gab es zu dieser Zeit. Heißt es doch in 1. Mose 4 bei den Nachkommen Kains: Jubal, von ihm sind die Zither- und Flötenspieler. Und etliche Fundstücke aus alter Vorzeit bestätigen das Vorhandensein von Musikinstrumenten. Aber auch von der Musik im alten Israel finde ich den Text sehr anrührend, auch ohne die Musik. Die Not des Beters, seine Angst, kommt sehr gut rüber, wie ich finde. Aber mancher unter uns mag sich fragen, ja, bei Hiskia hat's wohl geklappt. Er betete und wurde gesund. In 2. Könige 20 heißt es sogar, nachdem Jesaja dem Hiskia sein nahes Ende prophezeit hatte und Hiskia riet, sein Haus zu bestellen, drehte sich Hiskia zur Seite und betete zu Gott. Wir haben es gerade gehört. So ähnlich. Und Jesaja war noch nicht aus dem Königspalast ganz heraus. Da geschah das Herrn Wort zu Jesaja. Verkündige ihm seine Genesung, denn ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Aber viele von uns haben auch gebetet und geweint und sind nicht genesen. Und viele von uns können bestätigen, ja, das habe ich auch erlebt. Ich habe für jemandes Genesung gebetet und es ist keine Heilung angetreten. Vor vielen Jahren habe ich für die Genesung eines kleinen Kindes gebetet. Es waren wohl mehr als 2 Jahre und das Kind ist gestorben. Ich war traurig über den Tod des Kindes und traurig über den Schmerz der Eltern. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, es hat doch keinen Zweck mit dem Beten. Das bringt ja doch nichts. Im Gegenteil, mir kam dann der Gedanke, wenn ich über diesen Jungen nachdenke, wenn du auf der anderen Seite bist, dann kannst du ja Niklas fragen, wie es ihm geht und wie es war. Und das tröstete mich. Die vermeintliche Nichterfüllung von Gebetsanliegen macht in der Regel nicht mutlos, sondern spornt an, weiterzubeten. So wie für die 3 Menschen, die als Heranwachsende langsam blind wurden und dem Vater gesagt wurde, du musst nur richtig glauben, dann können deine Kinder wieder sehen. Diese lieblose Aussage machte den Vater nur traurig, so hat er es mir erzählt. Und auf die Frage, immer wenn ich ihn sehe, wie geht es deinen Kindern, sagt er, sie sind fröhlich und es geht ihnen gut. Und das geht so seit über 20 Jahren. Manchmal sehe ich sie auch und kann das bestätigen. Nun, es wäre falsch und entspräche auch nicht der erlebten Wirklichkeit, dass Gebete nie erhört werden. Im Gegenteil, manchmal bin ich erstaunt über Gebetserhörungen und auch darüber, wie sich Menschen verändern oder auch Dinge. Aber wir Menschen sind auch manchmal seltsame Geschöpfe. Manchmal fromm und manchmal schrecklich. David zum Beispiel, als junger Mann, besiegte er mit Gottvertrauen den viel größeren und stärkeren Goliath. Mit Gottes Hilfe entgeht er den Nachstellungen Sauls, der ihn töten will. Und als Saul in Davids Hand ist, vergilt er nicht Gleiches mit Gleichem, sondern verschont Saul. Und auch als junger Feldherr war er außerordentlich erfolgreich. Aber dann, mitten in seiner Erfolgssträhne, seiner guten Erfahrungen und seinen Erlebnissen mit Gott, sieht er eine fremde Frau, fängt ein Verhältnis mit ihr an und lässt ihren Mann umbringen. Und die Krönung, erst der Prophet Nathan muss David auf sein schweres Vergehen aufmerksam machen. Von allein ist er da wohl nicht drauf gekommen. David, der so etwas Schönes wie Psalm 23 gedichtet hat, tat so etwas Schreckliches. Übrigens, in Psalm 51 kann man seine Sündenerkenntnis und Buße nachlesen und empfinden. Nun steht David mit seinem Fehlverhalten nicht allein in der Bibel da. Die Kinder von Jakob, die sogenannten Erz- und Stammväter Israels, haben die Einwohner einer ganzen Stadt umgebracht, weil ihre Schwester geschändet wurde, und verkauften außerdem einen der ihren an fremde Händler, nämlich ihrem Bruder Josef. Nun, es ist nicht besonders schwer, Fehlverhalten von Menschen in der Bibel zu finden und nicht nur in der Bibel. Wir erleben es tagtäglich, wenn wir Nachrichten hören oder sehen, wie menschliches Fehlverhalten aussieht. Gut finde ich hingegen, dass in der Bibel menschliches Fehlverhalten nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern klar und offen benannt wird. Nun, wir Menschen reden auch gerne klar und offen von Fehlverhalten. Beim politischen Gegner, bei den Freunden heißt das dann aber nicht Fehlverhalten, sondern Verleumdung. Die sogenannten Pandora Papers sind dafür ein beredtes Zeugnis. Nun, häufig beginnen Menschen, wenn sie Karriere machen, erst einmal damit, ihre Lebensläufe lupenrein zu gestalten. Denn seltsamerweise, auch wenn alle wissen, dass Menschen nicht fehlerfrei sind, müssen sie es in der Öffentlichkeit anscheinend sein. Von Verzeihen ist da selten die Rede, höchstens von einem dicken Fell. Dazu wieder ein Blick in die Bibel, und zwar in 1. Mose 8, Vers 21, da heißt es, also ganz am Anfang: Und der Herr sprach in seinem Herzen, denn das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf und nicht, wie uns Ideologien weismachen wollen, dass der Mensch in seinem Herzen gut ist und erst durch Umstände oder andere Menschen böse gemacht wird. Wie schon ganz am Anfang in 1. Mose 3 heißt es, als Adam zu Gott sagt: Ich war es nicht, der gegen dein Gebot gehandelt hat. Die Frau, die du mir gegeben hast, die war's. Verleugnen, verdrängen, auf andere zeigen, das hat sich seit Beginn der Schöpfung nicht geändert. Und doch liebt Gott seine Geschöpfe so sehr, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte und ließ ihn unter aller unserer Schuld sterben, weckte ihn auf von den Toten und versöhnte uns so mit ihm. Kein Verleugnen, kein Verdrängen, kein nur auf andere zeigen. Der war's, versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Und das, obwohl unser Dichten und Trachten, wie wir gerade hörten, und unser Herz böse ist von Jugend auf. Und nur langsam können wir verstehen, was Paulus in 2. Korinther 5, 17 gemeint hat mit: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Nach einem erholsamen Schlaf fühle ich mich manchmal wie eine neue Kreatur. Aber Paulus meint es tiefer als nur gut ausgeschlafen. Erneuert an Leib, Seele und Geist. Als ich vor 37 Jahren vom Alkohol frei wurde, als die Fesseln des Bösen abgenommen wurde, hatte ich in den ersten Jahren das Gefühl, dass ich an meinem Geburtstag oder rückblickend jedes Jahr jünger wurde. So war es. Nun, mittlerweile hat sich das ziemlich geändert. Trotzdem hoffe ich, dass die neue Kreatur weiter am Wachsen und Werden ist. Ich hatte vorhin von den Verfehlungen der Erzväter Israels und von König David gesprochen. Waren es doch auch Menschen, mit denen Gott seinen Weg ging. Er hat Geduld mit uns und mit ihnen. Er lässt ihre Sünden nicht ungestraft, aber wer will, darf seine Sünde an Christi Kreuz heften. Und vielleicht erhalten wir dann, wie es in Epheser 1, Vers 18 heißt, erleuchtete Augen des Herzens. Wenn ein Kind etwas angestellt hat und sagt, es tut mir leid, welche Mutter würde da nicht verzeihen? Wie viel mehr der Vater im Himmel? Und in Lukas 18, 17 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Erleuchtete Augen des Herzens sind Augen, die den anderen auch in seinen Verfehlungen liebevoll ansehen, ohne Vorurteile, wie das schafft er nie oder irgendeine andere Schublade, eben wie Kinder, vorurteilsfrei. Nun möchte ich aber nochmal zurück auf den Predigttext über das Gebet Hiskias kommen. Hiskia hatte erlebt, wie der König der Assyrer am Samarien eroberte und die gefangenen Israeliten nach Assyrien verschleppte. Und er musste auch erleben, wie die Assyrer vor den Toren Jerusalems standen und wie sie die kleineren Städte um Jerusalem herum eroberten, obwohl Hiskia alles Gold und Silber als Tribut gegeben hatte. Einer der Heerführer sprach Hebräisch und höhnte Hiskia und dem Volk. Er sagte, wir haben alles erobert und euer Gott kann nicht helfen. Euer Bruderreich Samarien wurde erobert und euer Gott hat nicht eingegriffen. Ihr seid so schwach und wenige, sagt der Heerführer auf Hebräisch, damit es auch jeder versteht. Ich wette mit euch, dass wenn ich euch 2000 Pferde schenken würde, ihr noch nicht mal genügend Reiter dafür habt. Hiskia sagt nichts, ging in den Tempel, erzählte Gott noch einmal alle Schmach, die der Heerführer ihm und dem ganzen Volk gesagt hatte und bittet Gott um Hilfe. Und Gott lässt über den Propheten Jesaja sagen, dass er hilft. Die Assyrer haben eben nicht nur Hiskia und das Volk beleidigt und geängstigt, sondern auch Gott, den Heiligen Israels, ihn verhöhnt. Und Hiskia darf erleben, wie durch das Eingreifen Gottes die assyrische Militärmacht besiegt wird und später auch der assyrische König umkommt. Nachzulesen ist das alles in 2. Könige 17 bis 19. Und nach diesem Geschehen wurde Hiskia todkrank. Und Gott, der Herr, heilte ihn. Und wiederum durfte Hiskia Gottes gewaltige Hilfe erfahren. Und dann kommt eben der Abschnitt, den ich so nicht verstehe. Als der König von Babel von Hiskias Genesung erfährt, schickt er Boten mit Geschenken zu Hiskia, um ihm zu gratulieren. Hiskia freut sich darüber und zeigt den Boten alle seine Schätze und Reichtümer, wie es in Jesaja 30, Vers 2 heißt, es gab nichts, was Hiskia nicht gezeigt hätte in seinem Haus und in seinem ganzen Reich. Kein Wort von Gottes Hilfe in seiner Not. Kein Wort, wie Gott ihn vor den Assyrern gerettet hat. In Vers 20 des Gebets von Hiskia heißt es, der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn, hat er gerade noch gebetet. Die Botschaft, die die Babylonier mit nach Hause brachten, war nicht, der Gott Israels ist ein großer Gott. Er hilft, Feinde zu besiegen und macht gesund, sondern Hiskia ist ein reicher König. Wir haben in Deutschland so eine Redensart, die lautet, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Hiskias Herz war anscheinend voll Gold und nicht von Dankbarkeit über Gottes Hilfe. Zeichen der Allmacht und Güte Gottes hatte Hiskia ja erlebt. Aber irgendwie sind diese Zeichen nicht in Hiskias Herz gelangt. Aber Hiskia steht mit seinem Tun nicht alleine. Dankbarkeit will gelernt und geübt sein. Man muss den Kindern Dankbarkeit beibringen. Zum Beispiel, sag Danke, heißt es oft in den Ermahnungen der Eltern. Und damit es uns nicht auch so geht wie bei Hiskia, erinnern wir uns in den Gottesdiensten immer wieder an die größte Tat Gottes. Er ließ seinen einzigen Sohn Jesus Christus um unserer Sünde willen ans Kreuz nageln und freiwillig sterben aus Liebe zu uns Menschen. Und wir sollten uns nicht über die Vergesslichkeit Hiskias erheben. Stehen wir doch täglich in der Gefahr, wenn Menschen zu uns kommen und uns über unser Erlebtes befragen, von vermeintlich tollen Dingen zu reden, als darüber, wie der Glaube an den gestorbenen und auferstandenen Christus unser Leben positiv beeinflusst hat. Wohlgemerkt, nicht jeden Tag kommen Menschen zu uns, um uns nach unserem Glauben zu befragen. Aber wenn es dran ist, dann dürfen wir um Hilfe beim Bekenntnis bitten. Positiv finde ich bei Hiskia, dass er viel gebetet hat und vertrauensvoll die Dinge in Gottes Hand gelegt hat. Und auch wir sind fehlerhaft und bedürfen der vergebenen Gnade Gottes. Denn auch wir machen Fehler. Wir sind nicht ohne Sünde. Und wir sind auch nicht allwissend wie der Vater im Himmel. Es gab zwar eine Verfehlung von Hiskia, aber das Urteil über das Leben Hiskias können wir in der Bibel in 2. Könige 18,3 nachlesen. Und er, Hiskia, tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Fast wörtlich steht das übrigens auch so in 2. Chronik 29,2. Aber es gibt etwas, was Hiskia nicht hatte. Nämlich Jesus Christus. Im Neuen Testament sagt uns Jesus in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Maß ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Aber, und das finde ich das Tröstliche, nicht nur, dass das Vergleichen von Übel ist, sondern auch das, wie es in Johannes 13, 34 und 35 heißt es dort, Christus hat uns ein neues Gebot geschenkt. Und dort heißt es wörtlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe führt dazu, den anderen zu ermuntern und nicht wegen seiner Fehler platt zu machen, sondern höchstens traurig zu werden. Liebe zu Gott, zu Jesus Christus, aber genauso intensiv zu meinem Nächsten soll die Grundhaltung sein in der Zeit nach Christi Auferstehung und seiner Wiederkunft für uns Christen. Und wie lange? Naja, entweder bis zu unserem Ende oder bis zur hoffentlich baldigen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.